bin mit dem Thema der Auftrag der Gemeinde noch nicht ganz fertig. Ich habe wesentliche Dinge noch hinzuzufügen. Wir haben dieses versucht, dieses uns in Erinnerung zu rufen, dieses Bild von Gott, das die Bibel uns gibt, dass er nah ist, dass er berührbar ist, dass er reagiert auf uns, und zwar auf jeden Einzelnen, so wie du, wie jeder Einzelne eine persönliche Beziehung haben kann, egal wie viele Menschen es gibt, weil Gott eben unbegrenzt ist, so hat auch das Leben oder der Lebensstil eines jeden Einzelnen eine Auswirkung auf Gott. Und aus dieser Verständnis ergibt sich eben die Konsequenz, okay, wir wollen ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist. Es gibt weitere Dinge, die noch dazukommen. Es kommt auch dann daraus die Konsequenz, wir wollen als Gemeinde wirklich ein anbetendes Volk sein. Wir wollen Gott wirklich die Ehre geben, indem wir ihm so dienen, wie die Bibel sagt, dass man ihm dienen soll. Der ganze Streit über Tradition oder Nicht-Tradition oder charismatisch oder nicht-charismatisch und so weiter, das löst sich alles auf, wenn wir einfach sagen, die Bibel ist der Maßstab. Und wir beten Gott so an, wie die Bibel sagt, dass er angebetet werden will. Ob das andere charismatisch nennen oder nicht, ist völlig egal. Wir tun einfach, was die Bibel sagt. Und das steht lange, bevor es den Begriff charismatisch gab, in der Bibel, hebt die Hände hoch. So Gott will, dass wir die Hände hochheben. Und dann können wir nicht sagen, ja, das macht man in meiner Gemeinde nicht oder in unserer Konfession ist das nicht üblich. Das ist Gott völlig egal, was in deiner Konfession üblich ist. Er möchte, dass du ihn so anbetest, wie die Bibel sagt, dass man ihn anbeten soll. Ja, Gott ist Gott und er darf bestimmen, was er will. Und wenn er sagt, so will er angebetet werden, dann will er so angebetet werden. Punkt, fertig, aus. Und die Diskussion zwischen Tradition und Charismatisch ist beendet. Das sind künstliche Gegensätze, die wir uns ausgedacht haben, die einfach in sich zusammenfallen, wenn wir zurückkehren zur Bibel als dem Maßstab. Und dann ist Anbetung nicht nur etwas, ja, um die Stimmung zu heben, um irgendwie den Rahmen zu füllen, bis dann das Hauptprogramm, die Predigt kommt, sondern das Hauptprogramm ist, Gott zu dienen. Deswegen nennen wir das auch Gottesdienst. Und wir glauben das wirklich, dass er da ist, dass er sieht. Und wenn ich glaube, dass er da ist und dass er mich sieht, dann ist das Natürlichste der Welt, dass ich meine Hände hebe, dass ich aufschaue zu ihm und dass ich mit meinem ganzen Körper ihn anbete. Das ist normal. Und dann beten wir so lange an, wie der Heilige Geist die Gemeinde und auch das Lobpreisteam leitet und nicht, ja, mach schnell, heute haben wir was Wichtiges vor, nur 12 Minuten oder irgend sowas. Das ist Majestätsbeleidigung. Vielleicht will der Heilige Geist, dass wir ihn 2 Stunden anbeten und es gibt mal keine Predigt. Kann das sein? Nein, das geht nicht. Ja, wer ist Gott? Gott ist Gott, das gibt es. Wir wollen Gott Gott sein lassen und nicht irgendwie versuchen, ihn in unser Programm zu zwängen und in unsere Vorstellungen. Ja, damit sage ich in keinem Falle, dass das Wort unwichtig ist. Ja, aber einfach der Heilige Geist soll und will die Versammlung leiten. Und wenn wir das lernen, zu fließen mit dem Heiligen Geist, dann werden wir erleben, dass jede Versammlung anders ist. Jede Lobpreiszeit ist total anders, weil der Heilige Geist Schwerpunkte setzt und weil er bestimmte Dinge betont in dieser Zeit vor ihm. Okay, aber dann ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, der auch zum Auftrag der Gemeinde gehört und der meiner Meinung nach noch viel zu sehr vernachlässigt wird, fast eigentlich nirgendwo vorkommt, aber im Neuen Testament hat er einen zentralen Stellenwert. Und das ist, die Gemeinde hat die Aufgabe, Jesus zurückzubringen als König. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Evangelisation ist nur Mittel zum Zweck, weil es heißt, wenn das Evangelium verkündigt wird, allen Nationen zum Zeugnis, dann wird das Ende kommen. So das Ende, das heißt das Ende des Reiches der Finsternis und der Beginn des Reiches Gottes auf Erden, wird erst kommen, wenn das Evangelium verkündigt worden ist allen Völkern. Aber das Ziel, das letztendliche Ziel ist, dass Jesus zu seinem Recht kommt, dass er wiederkommt und seinen Platz hier einnimmt, seinen Thron einnimmt in Jerusalem und von dort die Menschheit regiert. Das ist das Ziel der Gläubigen, das ist das Ziel der Gemeinde. Petrus sagt, wir erwarten und beschleunigen die Wiederkunft des Herrn. Wie beschleunigen wir? Indem wir erwarten. Was bedeuten würde, wenn wir nicht erwarten, verzögern wir. Das ist die wichtigste, zentrale Aufgabe der Gemeinde, den König zurückzubringen auf diese Erde. Und leider, bis jetzt, kenne ich fast keine Gemeinde in unserem Land, an der das im Gemeindeleben wirklich erkennbar ist, dass das ihre große Priorität ist. In den allermeisten Gemeinden kommt die Wiederkunft Jesu nicht in den Liedern vor, nicht in den Gebeten vor, nicht in der Verkündigung und in den Gesprächen schon gar nicht. Aber wenn du einmal das Neue Testament studierst, wie viele Bezüge und Hinweise es gibt auf die Wiederkunft Jesu, dann sagst du, das ist eine andere Art von Christsein. Das ist ein anderes Verständnis. Es ist unsere Aufgabe, den König zurückzubringen. Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil Jesus gesagt hat, so sollt ihr beten, dein Reich komme. Was ist das Reich Gottes oder die Vollendung des Reiches Gottes? Das Reich Gottes hat schon begonnen, es ist in uns durch die Wiedergeburt und es ist am Wachsen, aber es gibt einen Moment, wo das Reich Gottes vollendet ist. Und das, wenn König Jesus gekommen ist, hat den Satan gebunden und von diesem Planeten entfernt mitsamt seinen dämonischen Horden. Und Jesus regiert buchstäblich die Nationen auf dieser Erde. Und die über 220 oder wie viele Regierungen es zurzeit gibt, vielleicht gibt es ein paar mehr oder ein paar weniger, werden gewaltsam abgesetzt. Das ist Revolution, ihr Lieben. Keine wird freiwillig gehen. Die werden gewaltsam abgesetzt und ersetzt durch Gottes Personal. Und das ist die Gemeinde. Wir herrschen mit Christus auf dieser Erde für 1000 Jahre. Das ist, was die Bibel sagt. Und das muss unser Ziel sein. Und wir sehen am Ende dieses Buches, dass die Gemeinde tatsächlich in diese Reife kommt, in diese Übereinstimmung kommt mit dem Herrn, wo sein Anliegen ihr Anliegen geworden ist, wo sie in völliger Harmonie sind mit dem Heiligen Geist. Der Geist und die Braut sprechen zusammen. Komm, nicht nur der Geist, sondern der Geist und die Braut. Das Verlangen Gottes ist hineingepflanzt und lebt in der Gemeinde. Und die Gemeinde ruft und betet und fleht, komm, Herr Jesus. Und nicht deswegen, weil die letzten Tage so schwierig sind und weil sie es nicht mehr aushalten können, weil sie nicht garantieren können, ob sie noch im Glauben bleiben können, sondern um seiner selbst willen. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und ich glaube, das gibt uns einen Hinweis, warum das Verlangen nach der Wiederkunft Jesu bis jetzt noch so schwach ausgebreitet oder also entwickelt ist oder vorhanden ist. Und dieses Verlangen wird sich steigern. In dem Maße, wie wir Gott kennenlernen. Gott, wie ihn die Bibel beschreibt, ist ein Gott des Rechts. Er hasst Unterdrückung, er hasst Manipulation, er hasst Versklavung, er hasst jede Tyrannei, er hasst Bosheit, er hasst die Habgier, die so viel Zerstörung anrichtet unter den Menschen. Er hasst alle diese Dinge. Er ist total dagegen und er will es zu Ende bringen. Und die einzige Art und Weise, wie Kriege, Sklaverei, Unterdrückung und alle anderen Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten, im Kleinen, in der Familie, wie auch zwischen Nationen. Die einzige Art, wie das zu Ende kommen kann, ist, dass Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Das ist die einzige Art, weil keine UNO wird Frieden bringen, keine Frau Merkel wird Frieden bringen, keine Friedensbewegung wird Frieden bringen. Der Einzige, der Frieden bringt, ist König Jesus selber. Und er wird allem Morden und aller Bosheit ein Ende machen. Und er wird ein Friedensreich aufrichten. Und für 1000 Jahre wird die Menschheit sehen, was für ein Unterschied es ist zwischen ihrer ungerechten Herrschaft, die sie all die Jahrtausende ausgelebt hat, und der gerechten, gütigen, wohlwollenden, freundlichen Herrschaft Gottes auf Erden. Das ist, woran die ersten Christen geglaubt haben. Dafür haben sie gekämpft. Das war ihr Ziel. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. So, wenn wir jetzt wirklich von Herzen Gott kennenlernen als einen Gott des Rechts, wie die Bibel ihn beschreibt, und wir anfangen mehr und mehr mit ihm übereinzustimmen und anfangen mehr und mehr zu lieben, was er liebt, und auch zu hassen, was er hasst, dann kommt diese Sehnsucht. Gott will Gerechtigkeit schaffen. Die kann nur kommen, wenn er selber die Herrschaft übernimmt. Solange wir gleichgültig sind, solange uns Recht und Gerechtigkeit egal ist, wird es kein Verlangen geben nach der Wiederkunft Jesu. Und das Bewusstsein für Recht und Gerechtigkeit im Moment im Volke Gottes ist minimal ausgeprägt. Das kannst du zum Beispiel daran sehen, wie mit welcher Selbstverständlichkeit Gerüchte empfangen und weitergetragen werden im Volke Gottes. Wenn wir ein Verständnis hätten für Wahrheit, wir würden nicht erlauben, dass der Bruder uns irgendwelche Märchen erzählt, irgendwelche Verdächtigungen, irgendwelche bösen Unterstellungen über andere Gemeinden, über andere Diener Gottes. Wir würden das nicht zulassen. Wir würden sogar in die Offensive gehen und würden sagen, pass auf, nicht nur hörst du jetzt auf, das zu verbreiten, du gehst zu dem, den du verleumdet hast und bittest um Vergebung. Und wenn du das nicht tust, werde ich ihn informieren, was du für Lügen über ihn erzählst. Das war eine der Regeln, die sie gehabt haben in Herrnhut. Schon mal gehört von den Herrnhuter Brüdern? Ja? Um dieses Gerede zu beenden, haben sie eine Regel gehabt. Ja? A kommt zu B und redet schlecht über C. Was normalerweise bei uns passiert, B sagt, ach, interessant, erzähl mehr. Was ihre Ordnung war, B sagt sofort, halt, stopp, hast du selber schon, du A, schon mit C geredet und ihm gesagt, was du hier über ihn verbreitest? Nein, habe ich nicht, dann geh hin und tu das. Und wenn du es nicht tust, werde ich C informieren, was du B über ihn sagst. Wow, so beendet man ganz schnell Gerüchte. Da kommt die Furcht des Herrn, da kann nicht jeder drauf losplappern und irgendwas erzählen, was ihm gerade so interessant und wichtig scheint. Natürlich ganz vertraulich alles und nur als Gebetsanliegen. Ja. Und ganze Gemeindeverbände schneiden sich ab vom Segen, indem sie Lügen erzählen über Dienste, die Gott gesetzt hat zum Segen für den Leib Christi. Sie schneiden sich selber vom Segen ab, statt zu prüfen. Sie übernehmen Vorurteile, sie übernehmen Lügen, sie übernehmen irgendwelches Zeugs, was irgendwer in die Welt gesetzt hat. Und sie tragen das weiter und begründen damit, warum sie vor diesem oder jenem Dienst sich verschließen müssen. Ja? So, Gerüchte ist ein Mittel des Feindes, das Volk Gottes zu lähmen und zu verwirren und gegeneinander zu bringen. Und solange wir kooperieren, hat der Feind ein leichtes Spiel. Wenn wir bei allen Menschen der Wahrheit werden und wir sagen, wir hassen es, dass negative Stories, die erfunden sind, einfach weitergetragen werden und wir beenden das, wir erlauben das nicht mehr in unserer Gemeinde und wir erlauben das in keiner Gemeinde. Wenn das so ist, auf einmal der Feind kann nicht mehr machen, was er will. Er bleibt draußen, weil wir ihm keinen Einlass geben. Nicht der Teufel und seine Lügen und seine Intrigen sind das Problem, sondern unsere Dummheit, wo wir naiv sind und kooperieren und noch vom Fleisch bestimmt sind und immer noch ein Verlangen haben, insgeheime schlechte Dinge zu hören über andere Menschen. Da ist das Problem und da geben wir dem Feind Raum. Und wenn wir Gott kennenlernen, wie die Bibel ihn beschreibt, als ein Gott des Rechts, ja, und dass es sein Anliegen ist, das Recht zu bringen, hier auf dieser Erde, das ist sein Anliegen. Ja. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann sagen wir damit, Wahrheit komme, Gerechtigkeit komme, Versöhnung komme, Frieden komme. Ja. Lügen müssen zu Ende kommen. Lügen gibt es nicht im Reich Gottes. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir für die Wiederkunft Jesu. So, der hat uns aufgetragen, dafür sollen wir beten. Wir sollen beten, dass er wiederkommt. Ja, wieso müssen wir beten, dass er wiederkommt? Wenn er wiederkommen will, dann soll er doch wiederkommen. Da ist wieder dieses religiöse Verständnis von einer Allmacht Gottes, die die Bibel nicht kennt. Gott braucht einen Bündnispartner und das ist die Gemeinde. So wie er Abraham gebraucht hat, um nicht Gericht zu bringen über Städte. Genauso braucht Gott uns, um Segen zu bringen. Gericht kann er alleine bringen, ja, aber um die Gerechtigkeit Gottes zu stoppen und Barmherzigkeit freizusetzen, braucht es eine betende Gemeinde, die ihn kennt, die mit ihm kooperiert. So lasst mich einige Schriftstellen einfach euch in Erinnerung bringen, die uns diesen Schwerpunkt aus dem Aspekt Gottes, aus dem Wesen Gottes einfach nahe bringt. Jesaja 61, Vers 8, denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, Psalm 33, 5, erster Teil. Jesaja 42, Vers 1, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht matt werden noch verzagen, Jesaja 42, 4. Bis dass er das Recht auf Erden aufrichte und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. Gott wird das Recht auf der Erde aufrichten. Was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung. Dieses sinnlose Morden, all diese wahnwitzigen Dinge, die passieren, mit denen wir uns so abgefunden haben und denken, ja, das ist halt so, so ist das Leben. Das ist für Gott alles nicht normal. Und er sagt, das wird zu Ende kommen. Und ich brauche eine Gemeinde, die auf meiner Seite steht und die sagt, das ist nicht normal und das muss zu Ende kommen. Millionen und Millionen von Menschen sind auf der Flucht wegen all der Kriege, die es auf diesem Planeten gibt. Wir leben hier auf einer sicheren Insel und wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber Gott nimmt Anteil daran und er möchte, dass wir ihn kennenlernen und dass wir auch erfüllt sind von seiner Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit. Wenn Jesus wiederkommt, das heißt, er wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land, Jeremia 33, 15. So, weil Gott eine Liebe hat für das Recht, oder sagen wir mal, weil er Harmonie und Frieden und Wohlergehen liebt, deswegen hasst er Unrecht und deswegen toleriert er auch kein Unrecht. Das ist, warum der Teufel rausgeschmissen wurde, weil der hätte den ganzen Himmel durcheinander gebracht. Und Gott hat gesagt, null Toleranz für Arroganz, für Stolz, für Unabhängigkeit und hat den Teufel rausgeschmissen. Und diese Klarheit, diese Entschiedenheit wird Gott auf diesen Planeten bringen. Und wir müssen mit neuen Kategorien denken und sagen, das ist normal. Dein Wille geschehe heißt, Kriege müssen aufhören, Ungerechtigkeit, Vergewaltigung, Mord, Missbrauch, Kinder zu versklaven als Soldaten oder als Arbeiter. All das muss und wird aufhören. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie die Welt aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt? Wie wird das Internet aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Wie wird Werbung aussehen? Wie werden unsere Schulsysteme aussehen? Wie werden Regierungen handeln, wenn Jesus wiederkommt? Und wir dürfen das nicht abtun und sagen, ach ja, zu schön, um wahr zu sein. Das ist nur ein Traum. Nein, das ist kein Traum. An das haben die Apostel geglaubt, an das hat Jesus geglaubt. Und wenn wir seine Nachfolger sind, an das müssen wir glauben. Sonst sind wir nicht seine Nachfolger. Sonst versuchen wir, eine Religion zu leben, die er nie gewollt hat. Er kämpft für Recht und Gerechtigkeit. Bis dahin, dass er Krieg führt. Schon mal gelesen? Wenn Jesus kommt, ich sah den Himmel geöffnet, ein Sieher, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus wird Krieg führen gegen den Antichrist und sein Lügensystem. Und wird dieses System überwinden. Und er selber wird den Teufel verbannen von diesem Planeten, mitsamt all den Dämonen. Er wird das tun. Er ist entschieden. Er ist ein Kämpfer für die Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und so sollen wir ihn kennen und so sollen wir ihn auch anrufen. Lies mal hier Psalm 44. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht. Und deine Pracht sei stark. Zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte. Warum beten wir so etwas nicht? Weil wir sind ja friedevoll, wir sind ja lieb, wir sind ja nett. Aber Gott ist ein Kriegsmann und er hasst das Böse und er ist entschieden aufzutreten und Krieg zu führen gegen das Böse und er wird das Böse überwinden. Und diese Harmlosigkeit in der Gemeinde muss aufhören. Und diese Leidenschaft, die im Herzen Gottes ist, muss uns ergreifen und wir werden auch aufstehen gegen Lüge und gegen Ungerechtigkeit und gegen Unterdrückung und gegen Gerüchte und all diese hässlichen Dinge, die der Teufel immer wieder hineinwirft in diese Welt und vor allen Dingen auch in die Gemeinde. Die Gemeinde wird gelähmt, weil sie mehr mit dem Teufel kooperiert als mit Gott. Deswegen wird die Gemeinde gelähmt und das wird aufhören. Es wird aufhören, glaub es mir. Weil Am Ende sehen wir, es gibt eine reine, heilige Gemeinde. Es gibt eine Gemeinde, die wirklich in Übereinstimmung mit Jesus ist und die Dinge, die wir heute tolerieren, nicht mehr toleriert. Es gibt so eine Gemeinde. Das ist mein einziger Trost, ihr Lieben. Seit 21 Jahren reise ich durchs Land und sehe das Elend in Gemeinden und bin Berater in vielen Konflikten und Spaltungen und Trouble und all das ganze Zeug, was da passiert. Man könnte verzweifeln, man könnte entmutigt sein und könnte einpacken und sagen, es nimmt ja nie ein Ende. Aber es wird ein Ende nehmen. Und Gott hat einen Plan. Und der Plan ist, er offenbart Jesus als Kriegsmann. Er offenbart Jesus als Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. Und er ruft Menschen heraus aus ihrer Bequemlichkeit, heraus aus der Menschenfurcht, heraus aus der Behaglichkeit, heraus aus der Menschengefälligkeit, die sie dann Liebe nennen in religiöser Tarnung. Er ruft sie heraus und wir müssen Farbe bekennen. Eins der größten Lügen, die wir glauben als Volk Gottes, und ich höre das andauernd immer wieder, ist, wir dürfen ja nicht richten. Jesus richtet. Und er will, dass wir auch richten. Hat Jesus falsche Dienste gerichtet? Denk einmal, wie er mit den Pharisäern gesprochen hat, was er über sie gesagt hat. Hat er deren falsche Dienste gerichtet? Aber ja. Und zwar knallhart, messerscharf. Hat Paulus falsche Dienste gerichtet? Ja, er spricht von falschen Aposteln, die Diener Satans sind. Das ist heftig gerichtet, aber zu Recht. Und Jesus hat nicht nur gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus hat auch gesagt, richtet ein gerechtes Gericht. Das ist, was, wenn du Leute heute fragst, sag mir Bibelversen über Richten. Alle wissen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Keiner zitiert Johannes 7, richtet ein gerechtes Gericht. Warum? Weil wir eine Light-Version von Jesus uns gemacht haben. Wir wollen uns nicht einmischen in diesen Kampf um die Wahrheit, um uns nicht die Finger zu verbrennen. Wir möchten schön neutral bleiben. Und wir verbergen das hinter unserer Pseudo-Liebe. Aber das ist zu schweigen in Bezug auf Lüge, ist nicht die Liebe Gottes. Gott schweigt nicht, Gott toleriert Lüge nicht und er will nicht, dass wir es tolerieren und benennen das Harmonie und Frieden in der Gemeinde. Und deswegen sehen wir messerscharf im Neuen Testament, wie Irrlehren, die dazu führen, dass Menschen abfallen vom Glauben, klar gerichtet werden und aussortiert werden und erklärt wird, das gehört nicht ins Reich Gottes. Aber heute, wir sind tolerant. Und wir haben noch nicht einmal gemerkt, dass uns ein völlig falscher Toleranzbegriff aufgeredet wurde. Toleranz bedeutet, eine andere Meinung zu ertragen. Aber heute heißt Toleranz, du musst die sogar umarmen und du musst die akzeptieren. Das ist nicht, was Toleranz bedeutet. Wir ertragen Böse, aber nicht in der Gemeinde erleben. Ephesus wurde gelobt dafür, dass sie Böse in der Gemeinde nicht ertragen konnte. Waren die intolerant? Nein, die waren einfach heilig, die waren einfach auf der Seite Gottes, weil Gott böse, und damit sind nicht Menschen gemeint, die mal fallen und es tut ihnen leid und dann sorgen sie dafür, dass sie wieder auf Kurs kommen, sondern Menschen, denen die Gerechtigkeit und das Recht Gottes egal ist, die das mit Füßen treten, die die Ordnung Gottes verachten und einen selbstsüchtigen, unabhängigen Lebensstil leben, das sind die Bösen. Und von Ephesus sagt Jesus lobenderweise, du kannst Böse, du hast Böse nicht ertragen. Wie viele Gemeinden kennst du, die Böse nicht ertragen können? Ich kenne viele, viele Gemeinden, die können mit sehr viel Pseudoliebe das Böse ertragen. Ehebruch, Unreinheit, die schrecklichsten Dinge. Da gibt es Männer, die alle Frauen wissen das und auf Toilette reden sie darüber, wie die Augen voller Gier nach Pornografie sind und wie eklig ist das, von diesem Bruder überhaupt angeschaut zu werden. Die ganze Gemeinde, mindestens die Frauen wissen das, welche Leute in Pornografie sind. Aber das wird nicht darüber geredet, es wird nichts getan und die Ältesten unternehmen nichts. Warum? Weil sie nicht auf der Seite der Wahrheit stehen, weil sie nicht auf der Seite der Gerechtigkeit sind, weil sie Sünde nicht Sünde nennen, weil sie nicht auftreten und sagen, ihr Lieben, bis hierhin und nicht weiter, jetzt gibt es zwei Optionen, Buße oder du wirst deinen Platz hier nicht mehr finden. Böse nicht ertragen in der Gemeinde ist etwas, was Jesus über die Maßen schätzt und begehrt und sehen will. Und wir werden in dem Maße, wie wir Jesus und den Vater und den Heiligen Geist als Gott des Rechts und der Gerechtigkeit erkennen, wir werden auch Kämpfer für die Wahrheit werden. Und wir werden nicht mehr schweigen aus Höflichkeit oder sowas spricht man ja nicht an und das sagt man ja nicht. Das kann man nur denken, aber sowas kann man nicht sagen. Wir sind aufgefordert. Später, wenn wir über Beziehung sprechen, will ich das noch ein bisschen detailliert beleuchten. Wir sind aufgerufen, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Nicht zu denken, zu sprechen. Sagst du, wenn ich das tue, gibt es Konflikte. Genau. Endlich. Und diese Konflikte werden auf göttliche Art und Weise ausgetragen und beendet. Gott weiß, wie man Konflikte beendet. Er ist ein Richter, ein gerechter Richter. So, es beginnt im Haus des Herrn das Gericht. Und je mehr wir ihn kennenlernen als den, der das Böse nicht ertragen kann und schon gar nicht ertragen kann, in Form von Menschen, die das Böse mit einer verkehrten Theologie noch irgendwie tarnen und absichern und absegnen. Je mehr wir Gott erkennen als den, der sagt, mit mir nicht, umso klarer wird die Ordnung Gottes in der Gemeinde aufgerichtet werden. Und dann hat die Gemeinde Recht, sich an die Welt zu wenden. Dann hat die Gemeinde Recht, einzugreifen in die Dinge dieser Welt. Da kam eine solche Vollmacht her, wie von dem William Wilberforce, den ich erwähnt habe, der sein Leben gegeben hat, um die Sklaverei zu beenden. Wo kam diese Motivation her? Er hat Gott erkannt als den Gott des Rechts. Er hat Gott erkannt als den, der Erbarmen hat mit geschundenen Seelen, die in Ketten über den Ozean verschifft werden, um dann in den Plantagen in Amerika dort ein schreckliches Leben zu führen. Er hat erkannt, das ist nicht normal. Die Christen haben sich erzählt, die Schwarzen, die haben ja nicht mal eine Seele. Das ist, was Christen vor 200 Jahren geglaubt haben. Weißt du das? Die haben geglaubt, tatsächlich, die Schwarzen haben ja noch nicht mal eine Seele. Also die müssen wir nicht wie Menschen behandeln. Aber das kam nicht aus der Bibel, das kam aus Tradition, das kam aus menschlichen Überlegungen, das kam aus Habgier. Eine Theologie geboren aus Habgier. Zu solchen schrecklichen Dingen sind wir fähig. Und wenn wir Gott kennenlernen als den Gott des Rechts, der nicht schweigt, der nichts toleriert, was man nicht tolerieren kann, wir werden auf seine Seite treten und sein Eifer wird in uns sein. Und ich sage dir, das wird in den Gemeinden eine Revolution werden. Weil ein uraltes Wort, was man schon vergessen hat, was heute im Vokabular gar nicht mehr vorkommt, wird auf einmal wieder hell leuchten und das heißt Gemeindezucht. Es gab mal ein Wort Gemeindezucht. Kann sich noch einer von den älteren Geschwistern erinnern, dass es mal ein solches Wort gab? Ja. Aber heute im Namen der Liebe an den allermeisten Orten, ich sage nicht von hier, aber an den allermeisten Orten, im Namen der Liebe, im Namen von Toleranz und Verständnis, wird Sünde unter den Teppich gekehrt. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist das Wesen von Religion, aber nicht das Wesen Gottes. Nirgendwo in der Bibel kannst du das finden. Gott steht auf gegen Lüge, gegen Verlogenheit, gegen Pharisäertum, gegen Ungerechtigkeit, gegen Bosheit, gegen Manipulation oder Machtmissbrauch oder alle diese Dinge. Das sind alles Dinge, die hasst Gott. Und sein Problem ist, dass wir zu wenig diese Dinge hassen. Aber wenn wir ihn kennenlernen, und wir werden ihn kennenlernen, weil Gott hat ein Programm. Die Erkenntnis des Herrn wird den Erdkreis füllen, so wie Wasser den Erdboden. Wie wird das kommen? Indem er eine Generation von Predigern und Verkündigern hervorbringt, die ohne Menschenfurcht und ohne Menschengefälligkeit dieses Buch predigen. Und es wird einen Aufruhr geben, es wird eine Spaltung geben, die größte Spaltung, die jemals passiert ist, wird in der Gemeinde passieren. Nicht zwischen charismatisch und nicht charismatisch, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Demut und Stolz, zwischen Reinheit und Unreinheit. Und Menschen werden aufstehen und sagen, wir werden im Namen des Herrn das Böse nicht mehr tolerieren in der Gemeinde. Das ist das Gegenteil von Kirchenpolitik. Ich bin nett zu meiner Gemeinde, weil beim nächsten Ältestenwahl will ich wiedergewählt werden. Oder solche Scherze. Das ist ekelhaft. Das ist erbärmlich für Gott. Und überhaupt, Ältestenwahl wird sowieso abgeschafft. Da kommen wir später noch zu. Dann fallen diese Argumente auch weg. So, wir sind aufgefordert, Römer 12, das Böse zu verabscheuen. Ich habe jetzt gerade die genaue Schriftstelle nicht, aber Römer 12 ist nicht zu lang und du kannst es finden. Das Böse zu verabscheuen. Wir haben einen Befehl, genauso wie du sollst nicht lügen, du sollst das Böse verabscheuen. Was heißt verabscheuen? Heißt tiefste Ekel- und Horrorgefühle zu haben in Bezug auf das Böse. Wie macht man das? Wie kriegt man Horrorgefühle in Bezug auf das Böse. Wie kriegt man überhaupt neue Gefühle? Es beginnt mit Wahrheit, mit Hingabe an die Wahrheit. Wir müssen zunächst einmal mit Gott übereinstimmen. Wir müssen denken, wie er denkt. Wir müssen aus dem humanistischen, netten Denken herauskommen in die Klarheit des Denkens Gottes, die uns in der Bibel präsentiert werden. Und so werden wir verändert. Durch verändertes Denken wird auch schließlich Raum gegeben für den Heiligen Geist, unser Herz zu verändern. Und neue Gefühle werden kommen. Gefühle von Leidenschaft, von Eifer, von Verlangen und von Sehnsucht. Es kommt alles durch das Wort. Halleluja. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Gemeinde in Klarheit kommt, dass die Gemeinde in Übereinstimmung kommt und dass die Gemeinde wirklich in realer Weise anfängt zu kämpfen für die Wiederkunft Jesu. Das ist unsere Aufgabe. So wie die Hure, die im Moment der Teufel formt, ja, die ein teuflisches Imitat von Gemeinde ist, so wie die Hure den Teppich ausrollt für den Antichristen. Ohne Hure kein Antichrist. Die Hure bereitet den Teppich aus für den Antichristen. Genauso wird die Brautgemeinde den Teppich ausbreiten für den König, für Christus wiederzukommen. Das ist unsere Aufgabe. Um das geht es. Und wenn wir das glauben, wird sich unsere ganze Mentalität, unser ganzes Verständnis von Gemeinde und auch alle unsere Beziehungen, wird sich radikal verändern. Und der Heilige Geist wird diesen Schrei, komm Herr Jesus, komm, immer, immer lauter und immer tiefer in unser Herz hineinbringen. Und am Ende ist es in völliger Harmonie. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wenn dieses Verlangen auf dem Höhepunkt ist, auf der ganzen Welt, und so wird gebetet. Wann warst du das letzte Mal in einer Gebetsnacht, wo wir gebetet haben für die Wiederkunft Jesu? Ja, dafür beten wir nicht, weil wenn Gott das will, dann wird er das schon machen zur richtigen Zeit. Das ist nicht das Denken der Bibel. Erwarten und beschleunigen steht da. Erwarten und beschleunigen. So weltweit wird das Volk Gottes aufstehen und sie werden beten und schreien und rufen, komm, Herr Jesus, komm. Das Maß der Sünde ist voll, mehr geht nicht, es ist genug jetzt. Komm du und richte du dein Reich auf. Und noch ein anderer Punkt, der dazugehört, der sozusagen ein Unterpunkt ist von diesem Kämpfen für das Kommen Jesu, ist der, dass wir verstehen, wenn das Reich Gottes wirklich kommt auf diese Erde in Fülle und Gänze, dann muss vorher das Reich der Finsternis besiegt sein. Das Reich der Finsternis muss abtreten. Die können nicht beide kooperieren und zusammen existieren. Jetzt ist das Reich der Finsternis da und nur sporadisch hier und da sehen wir Anfänge vom Reich Gottes. Aber wenn das Reich Gottes kommt, das Reich der Finsternis muss weichen. Und das Neue Testament ist sowas von klar und sowas von eindeutig, dass es die Aufgabe der Gemeinde ist, in einem aktiven Kampf, nicht nur sich zu schützen und zu verteidigen, sondern in einem offensiven Kampf zu sein gegen die Mächte der Finsternis. Und ich kenne fast keine Gemeinde, die das wirklich glaubt. Woher weiß ich das? Weil ich sehe, was sie tun. Was wir tun, zeigt, was wir glauben. Nicht, was im Glaubensbekenntnis steht, sondern das, was wir tun, das zeigt, was wir glauben. Und ich kenne fast keine Gemeinde, in der überhaupt dieser Begriff, wir haben zu kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, irgendeine Realität bedeutet in ihrem praktischen Leben, in ihren Gebetszusammenkünften und so weiter. Sondern man tut so, als würde das alles überhaupt nicht in der Bibel vorkommen. Das ist eines der größten Versäumnisse der Gemeinde heutzutage, zumindest in der westlichen Welt. Lass uns einmal zu Epheser 6 gehen. Und da ist es so klar beschrieben, Vers 12. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So die Bibel sagt, da sind dämonische Mächte in der Himmelswelt. Einen Einblick bekommen wir zum Beispiel in Daniel Kapitel 10, wo wo wir sehen, dass Daniel ringt und kämpft um Offenbarung für den Plan Gottes für Israel in der Endzeit. Und er betet und er fastet und er sucht den Herrn. Und nach 3 Wochen kommt der Engel des Herrn, nach 3 Wochen. Und was erklärt der Engel? Warum kommt er so spät? Warum hat das 3 Wochen gedauert? Weil er auf Urlaub auf Mallorca war oder was? Weil der Fürst über Persien ihm widerstanden hat. Das damalige Weltreich war Persien. Und dieses Persien hatte einen Geist über sich, der Fürst. Ganz sicherlich war das nicht ein weltlicher Herrscher, weil kein weltlicher Herrscher kann gegen einen Engel kämpfen. Da brauchst du keine 3 Wochen. Das geht im Blitzesaugenblick. So, das ist ein Geist. Und der Engel, um auf die Erde zu kommen, muss durch das gehen, was man den zweiten Himmel nennt. Es gibt den dritten Himmel, es gibt den zweiten Himmel, es gibt den sichtbaren Himmel. Und die Mächte der Finsternis offensichtlich haben ihr Hauptquartier in dieser Atmosphäre, in diesem, was man zweiten Himmel nennt. Und er muss vom Himmel da durch. Und er kämpft gegen den Geist von dem Fürst von Persien. Und auch wenn das der Text nicht genau sagt, ich bin ganz sicher, wenn Daniel am 20. Tag abgebrochen hätte und hätte gesagt, ich habe genug gebetet, es kommt keine Antwort, Gott will offensichtlich nicht antworten, der Engel wäre nie durchgekommen. Das steht nicht im Text, aber das ergibt sich für mich aus dieser ganzen Geschichte. Und was sagt der Engel? Er geht zurück und dann wird er einen neuen Kampf haben. Gegen was? Kann sich jemand erinnern? Was steht in Daniel 10? Nach dem Fürst von Persien, gegen was muss er kämpfen? Gegen den Fürst von Griechenland. Wenn eine Geschichte aufgepasst hat, das Weltreich nach Persien war Griechenland. Was kam nach Griechenland? Rom. Wenn es über Griechenland einen Geist gab, wenn es über Persien einen Geist gab, dann gab es auch einen Geist über Rom. Und dann gibt es auch einen Geist über Deutschland. Und dann gibt es auch einen Geist über die EU. Die sind gestaffelt in Rängen, diese Mächte. Deswegen zählt Paulus hier auf, Weltbeherrscher, Mächte der Bosheit, ja, Gewalten, Herrschaften, ja, verschiedene Ränge sind da. Und die Gemeinde, sagt Paulus, kämpft gegen diese Kräfte. Ja bitte, wo ist denn das zu sehen? Wo machen wir damit ernst? Wo tun wir das? Unsere ganze Idee über, was ist das Reich der Finsternis, wie ist unsere Autorität über Satan, wie sollen wir ihm widerstehen, wie sollen wir im Schutz leben, wie sollen wir in die Offensive gehen, wie sollen wir Festungen der Finsternis niederreißen, diese ganze Idee, die im Wort Gottes verankert ist, ist in großer Breite in den Gemeinden heutzutage noch nicht vorhanden. Weil wir uns wohlfühlen in unseren Traditionen, weil wir uns wohlfühlen in dem, was uns vertraut ist und weil wir sagen, ah, was Neues und überhaupt, es gab schon mal die Betonung in 90er Jahren und das ist alles schiefgegangen. Nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Was ist das für eine Logik? Nur weil etwas schiefgegangen ist, lassen wir das, obwohl die Bibel ganz klar sagt, dass es unser Auftrag ist. Das ist doch keine Logik. Ja? Du sagst auch nicht, Autofahren ist gefährlich, jedes Jahr sterben Tausende von Menschen auf der Straße, im Straßenverkehr. Ich setze mich nicht ins Auto. Sagt keiner von uns. Tja, wir wissen, Autofahren ist gefährlich, aber deswegen meiden wir das nicht. Und geistlicher Kampf, wenn er nicht auf der biblischen Grundlage gemacht ist, ist gefährlich, natürlich. Ja, aber ist das die Entschuldigung dafür, dass wir uns vor dem Thema drücken und sagen, damit haben wir uns nichts zu tun? Wir haben zu kämpfen gegen diese Mächte. Und das ist nicht ein Verteidigungskampf. Das kannst du daran sehen. Hier heißt es in Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widersteht. Und wenn ihr alles ausgerichtet oder besiegt und überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Wir sind in einer Offensive. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zur Zerstörung von Festungen. Wir reißen Festungen, Bollwerke nieder, die der Feind etabliert hat in dieser Welt. Und ganz besonders in der christlichen Welt. Weil er weiß ganz genau, wenn die Gemeinde entdeckt, wer sie wirklich ist, wenn die Gemeinde entdeckt, welche Autorität sie hat, wenn die Gemeinde entdeckt, welchen Auftrag sie hat, dann kann er dem nichts mehr entgegensetzen. Er ist hilflos gegenüber einer Gemeinde, die in der Kraft des Heiligen Geistes, gegründet in Wahrheit, gegen seine Machenschaften vorgeht. Er kann nichts tun. Und deswegen bringt er so viel Verwirrung und so viel Dunkelheit und so viel Verdächtigungen und so viel Negatives, damit wir ja nicht durchdringen zur Erkenntnis, was hat Christus getan, was hat das mit uns zu tun, welche Autorität ist uns gegeben und wie sollen wir diese Autorität jetzt anwenden. Und wir bleiben nett und harmlos. Und dahinter ist eine Riesenangst. Wenn wir losgehen, wenn ich mich oute, wenn ich anfange, gegen Mächte der Finsternis vorzugehen, ja, dann werde ich ja erst recht ihre Zielscheibe. Also immer schön den Kopf einstecken und immer schön in der Masse sich irgendwie tarnen. Und wenn der Teufel einen suchen will, dann wird er nicht gerade mich finden. Das ist Feigheit vor dem Feind. Dafür wurde man im Krieg bestraft für sowas. Es ist so klar, die Waffen unseres Kampfes. Natürlich ist die Gefahr riesengroß, dass das wieder an die große Glocke gehängt wird, dass das in die Presse kommt und dann kommen wir in Spiegel TV oder was weiß ich irgendwas. Und ist das die Begründung, dass wir uns von diesem wichtigen Thema zurückziehen? Die Gemeinde in der Endzeit wird nicht nur eine heilige, nicht nur eine einige Gemeinde sein, sondern sie wird eine kämpferische Gemeinde sein. Und in dem Kampf gegen die Mächte Finsternis wird sie ihre Schönheit, ihre Anmut, ihre Sanftmut und ihre Reinheit nicht verlieren. Aber sie wird gefürchtet sein von den Mächten der Finsternis und sie wird stark sein. Und der Heilige Geist wird uns anleiten, in dieses Thema hineinzukommen. Und wir werden Festungen des Feindes zuerst im Volke Gottes niederreißen. Wie viel Lügen hat der Feind etabliert in der Christenheit? Es gibt eine nicht kleine Zahl von Christen und von Gemeinden, Gemeindeverbänden. Das Einzige, was sie wissen vom Heiligen Geist, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das ist das Einzige, was sie wissen vom Heiligen Geist. Dass er Gott ist, dass er eine herrliche Person ist, dass er unser Helfer ist, dass wir ihn brauchen zum Bibellesen, für heiliges Leben, für Gebet, für unsere Beziehungen, für Gemeinde. All das wird totgeschwiegen, weil Heiliger Geist ist kontrovers und das lassen wir lieber aus. Warum ist Heiliger Geist kontrovers? Weil der Teufel so viel Kontroversen erzeugt, weil er genau weiß, eine Gemeinde in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes ist für ihn kein Gegner mehr, dem er etwas entgegensetzen kann. Und Christen auch in unserem Land in großer Zahl sind so eingeschüchtert und indoktriniert und sie haben Angst vor dem Schwarmgeist, der in sich eine große Lüge ist. Wo in der Bibel gibt es einen Geist, der all das produziert, was der Heilige Geist produzieren kann? Liebe zu Jesus, Liebe zum Wort, Verlangen nach Evangelisation und gesunden Gemeindebau. Aber es ist nicht der Heilige Geist, ein falscher Geist. Und ausgerechnet die, die sagen, die Geistesgaben sind ausgestorben, die haben die Geistunterscheidung zu erkennen, dass das der Schwarmgeist ist. Alle anderen blicken das nicht. Hallo, was ist denn das für eine Logik? Das ist einer der größten Triumphe des Teufels, Christen Angst zu machen vor dem Heiligen Geist. Das ist einer der größten Lügen des Teufels. Und wann wird diese Lüge aufhören? Wenn die, die die Wahrheit kennen, aufstehen und diese Festung niederreißen und sagen, wir tolerieren das nicht mehr, dass 2/3 unserer kostbaren Geschwister belogen und betrogen werden und voller Angst vor dem Heiligen Geist sich in Sicherheit bewegen, wo sie gar nichts zu tun haben mit dem Heiligen Geist, wo sie nicht mal auf die Idee kommen, okay, wir könnten ja probehalber mal studieren, was die Bibel über das wunderbare Wesen und über den Dienst des Heiligen Geistes zu sagen hat. Nein, alles, was sie wissen, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da ist schon so viel schief gegangen. Da müssen wir aufpassen. Und die Weisheit ist wieder, man zieht sich zurück, man hat mit dem Thema nichts zu tun und denkt, damit hat man der Sache Genüge getan. Nein, wenn es Übertreibungen, wenn es Extreme gab, und die gab es an vielen Ecken in der pfingstlich-charismatischen Welt, ohne Frage, dann ist die Antwort nicht, sich vom Thema zurückzuziehen, dann ist die Antwort, sorgfältig und gewissenhaft in dieses Buch zu gehen und zu studieren, was dieses Buch wirklich sagt über die wunderbare Person des Heiligen Geistes. Das ist die einzige Antwort, die erlaubt ist und die Gott wohlgefällig ist. Und ich könnte manche andere Lügen auch noch aufzählen, die allgemeingut sind, die etabliert sind und die alle eine Funktion haben, die Menschen fernhalten von Segnungen, die Gott für sie vorgesehen hat. Also statt von Glauben motiviert zu sein, sind sie von Angst und von Vorbehalten motiviert. So, es gibt Festungen im Volke Gottes, die müssen niedergerissen werden. Und davon gibt es mehr, als wir uns das vorstellen können. Und Schritt für Schritt, wenn wir hineingehen in die Wahrheit und den Heiligen Geist begehren, dass er uns in alle Wahrheit führt, werden wir in unserem eigenen Leben und dann in unserem Umfeld diese Lügen und Festungen sehen. Und dann muss gebetet werden, dann müssen diese Festungen geknackt werden. Lügen, Gedanken, falsche Lehren, falsche Überzeugungen nach der Idee von Paulus kann man gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, die Lüge kommt zu Ende, die Lüge muss kapitulieren, die Lüge muss sagen, jawohl, ich war eine Lüge und jetzt ist keine Kraft mehr in mir, weiter diese Lüge auf mich zu halten. Ich unterordne mich der Wahrheit Christi. Das heißt, eine Lüge unter den Gehorsam Christi bringen. Aber unsere Idee ist mehr humanistisch. Die Gedanken sind frei. Jeder kann denken, was er will. Nein, ein Großteil oder ein nicht kleiner Teil der Gedanken sind dämonisch inspiriert. Und sie führen dazu, dass Menschen beraubt werden. Im persönlichen Leben, aber auch in ihrem geistlichen Dienst und im Gemeindeleben und so weiter. Ich kenne eine Baptistengemeinde, die im Aufbruch war, und die Gemeindeleitung kriegte die Idee, in den Annalen zu forschen, in den alten Archiven, was wurde denn früher so beschlossen in den früheren Gemeindeleitungen. Und wir haben die alten Protokolle durchgelesen. Zum Glück hat man Protokolle geschrieben damals. Und dann haben sie entdeckt, die Gemeindeleitung hat beschlossen, vor Urzeiten, weil das Thema Heiliger Geist kontrovers ist, werden wir dieses Thema nicht mehr behandeln. Wir werden nicht über den Heiligen Geist predigen. Das hat die Gemeindeleitung beschlossen. Was denkst du, wie sich der Heilige Geist dabei gefühlt hat? Er wurde ausgeschlossen, ausgesperrt. Er kann nicht gegen unseren Willen in der Gemeinde tun, was wir ihm verbieten. Er kann nicht. Und er wird das nicht tun. Gott braucht immer unsere freiwillige Kooperation. Und diese Gemeindeleitung, obwohl es eine völlig andere war als die, die vor Jahrzehnten das beschlossen hat, hat Buße getan, stellvertretend Buße. Hat gesagt, Gott, vergib uns diese Borniertheit, diese Arroganz. Wir stellen uns über dein Wort, wir wissen besser. Diese Aspekte sind gefährlich, die lassen wir weg. Du findest die zentral, aber wir finden die gefährlich und wir machen, wie wir wollen. Das ist Arroganz. Und davon haben wir als deutsches Volk sehr, sehr, sehr viel. Weißt du, was damals passiert ist, als die Berliner Erklärung gemacht wurde? Da ist einer der führenden geistlichen Leiter aufgestanden, anerkannter führender geistlicher Leiter, der gegen das Wirken des Heiligen Geistes eingestellt war und hat gesagt, ihr Lieben, das macht doch keinen Sinn. Warum sollte Gott in einer fremden Sprache, die wir alle nicht verstehen, eine Botschaft bringen an die Versammlung und irgendjemand anders muss das auslegen? Das macht doch keinen Sinn, das ist doch dummes Zeug. Und von diesen 70 oder 80 Teilnehmern war nicht ein einziger da, der gesagt hat, aber Bruder, was ist mit 1. Korinther 14? Da war nicht ein einziger, der aufgestanden ist. Sie waren alle so eingeschüchtert. Und das war ein wichtiges Argument, kamen noch andere Dinge dazu, falsche Zeugen und noch manches. Das führte zu der Berliner Erklärung. Und du weißt die Geschichte von damals, der Heilige Geist hat sich über Jahrzehnte zurückziehen müssen aus unserem Land. Und wir haben etwas erlebt an Schärfe, an Kontroverse im Volke Gottes, was es in keiner anderen Nation auf dieser Erde gibt. So ein Graben, so ein Misstrauen zwischen denen, die für den Heiligen Geist sind und denen, die dagegen sind. In keinem anderen Land der Welt gibt es so einen tiefen Graben, bis heute, wie bei uns. So, du siehst, wie mit Lügen der Feind Fronten aufbaut und Menschen gegeneinander bringt. Weil wir uns nicht an das Wort halten, sondern weil wir gesteuert sind von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und von diesen Lügen gibt es heute noch haufenweise. Und diese Lügen müssen zu Ende gebracht werden. Ich kenne Denominationen, die fällen ein Urteil über einen Dienst. Ich will lieber jetzt nicht diesen Dienst nennen. Und sie sagen, das ist nicht von Gott, ihr lieben Gemeinden, haltet euch davon fern. Und eine ganze Bewegung hält sich von diesem Dienst fern, der ein großer Segen war für unser Land. Weil da ein Untertanengeist ist, weil da eine falsche Hörigkeit ist, weil da nicht ist Jesus zuerst und sein Wort zuerst. Nein, wenn die oberste Bundesleitung beschließt, dann ist das so und dann ist das Gesetz und dann müssen wir uns daran halten. Statt zu sagen, hallo, wir sind alle frei, wir können alle selber in die Bibel schauen, wir können alle selber vom Heiligen Geist geleitet werden, wir können alle selber die Früchte eines Dienstes prüfen und sagen, die Früchte sind gut und egal, was die Bundesleitung beschließt, wir werden mit diesem Dienst zusammenarbeiten. Falsches Verständnis von Unterordnung ist eine Riesenfestung in unserem Land. Und Christen werden beraubt, berauben sich selber. So, es gibt Lügen, die der Teufel inspiriert hat, die der Teufel ausgespuckt hat und die das Volk Gottes lähmen und verkrüppeln. Und die einzigen, die jemals, wenn überhaupt, gegen diese Lügen aufstehen, sind doch die, die sowas hören wie ihr jetzt. Die anderen, die das gar nicht hören, die werden nicht gegen Lügen aufstehen. Sie werden weiterhin sich beugen unter etwas, ohne sich bewusst zu machen, dass sie sich beugen unter etwas, was nicht von Gott ist. Und sie werden niemals in ihre Autorität kommen und zu sagen, hey, warum lassen wir uns belügen? Jetzt ist Schluss damit. Wir knacken die Gefängnisse. Wir schleifen diese Festungen. Wir kommen in die Freiheit. Und dann holen wir die anderen in die Freiheit. Wir haben den Auftrag zu kämpfen, zunächst einmal für uns selbst, für unsere Gemeinde und dann für unsere Brüder und Schwestern. Das ist unser Auftrag, sie aus Gefängnissen der Tradition, der Menschenweisheit herauszuholen und ihnen zu helfen, die Klarheit und die Schönheit und die Freiheit des Herrn zu sehen und zu sehen, was das Evangelium wirklich alles beinhaltet. Das ist unser Auftrag. Wir haben zu kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Und wann werden wir damit anfangen? Und ein erster Start wäre, das Thema in der Bibel zu studieren und dann den Heiligen Geist zu fragen, okay, wo fangen wir an? Wie sieht das praktisch aus? Das ist jetzt nicht meine Lehre. Ich mache nicht ein Seminar über geistlichen Krieg. Ich mache ein Seminar über Gemeinde. Aber der geistliche Kampf ist ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde. Und wir müssen das studieren und wir müssen in eine offensive Haltung kommen. Wir müssen glauben, dass es möglich ist, Gedanken gefangen zu nehmen, Festungen zu knacken, Raum zu machen für die Erkenntnis Gottes, dass sie über uns kommt, dass sie über das Land kommt, dass sie über die anderen Gemeinden kommt. Das ist unser Auftrag, zu kämpfen und gegen das Reich der Finsternis offensiv vorzugehen. Natürlich der Schwerpunkt hier in diesem Text Epheser 6 ist zunächst einmal die Verteidigung und darum wird die Waffenrüstung erklärt, weil ohne die Waffenrüstung haben wir null Chance. Ohne die Waffenrüstung können wir nicht bestehen gegen die Listen des Feindes. Aber nachdem das alles erklärt ist, wie der Schutz ist, wie der Schutz aussieht, dann heißt es, wir sollen feurige Pfeile des Bösen auslöschen. Und dann heißt es, mit allem Gebet und Flehen beten wir zu jeder Zeit im Geist. Für was? Für alle Heiligen. Wir beten im Geist für das Volk Gottes. Wir beten für die anderen Gläubigen. Dass was passiert? Dass Gott sie berührt, dass Gott ihnen die Augen auftut, dass Gott ihnen zeigt, was das Evangelium alles beinhaltet. Dass die Mauern niederbrechen und sie die ganze Palette der Segnungen sehen, die uns zur Verfügung stehen, die nur darauf warten, wirklich eingenommen zu werden. Wir beten für alle Heiligen. Im Geist, das heißt in Sprachen, gemeinschaftliches Gebet in Sprachen ist ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde, zu kämpfen durch Beten in Sprachen. Und da lassen wir uns nicht länger einschüchtern von Leuten. Ja, aber wenn ihr in Sprachen betet, dann muss das ausgelegt werden. Hallo, lass uns erstmal die Schrift sortieren und dann erkennen wir, Sprachenrede hat mindestens 4 Funktionen. Und eine von 4 Funktionen ist die Botschaft, eine Botschaft Gottes an die Versammlung, die natürlich ausgelegt werden muss, weil ohne Auslegung macht die Botschaft keinen Sinn. Aber es gibt Lobpreis im Heiligen Geist, was ich auch vermisse bei euch. Warum singt ihr nicht endlich im Heiligen Geist? Wann fangt ihr an, im Heiligen Geist zu singen? Da wird eine Tür aufgetan, da kommt eine neue Dimension. Singt bitte im Heiligen Geist. Und nicht nur eine halbe Minute, sondern lange, lange, lange. Und dann werdet ihr sehen, wie er wirklich hineinkommt in einen neuen Fluss, in eine neue Freiheit. Und der Himmel sich noch weiter auf. Dank sei Gott für das, was ihr habt. Aber geht weiter. Und hab nicht diese Blockaden, ja, aus Rücksicht auf die, die noch nicht in Sprachen beten. Hallo, wenn Gott sagt, wir sollen im Geist singen, dann sollen wir im Geist singen. Und wir können auf die Rücksicht nehmen, die noch nicht in Sprachen beten, indem wir sie lehren aus der Bibel, warum Sprachengebet von Gott vorgesehen ist für jeden Gläubigen und wie man da hineinkommt. Und dann laden wir jeden ein. Und wir führen jeden, der will, hinein. Und wer nicht will, wir nehmen nicht auf die Bremser Rücksicht. Wir lassen nicht das Tempo von den Bremsern bestimmen, die in menschlichen Traditionen stecken geblieben sind, sondern wir gehen mit dem Heiligen Geist vorwärts. Aber wir laden jeden ein und bitten jeden herzlich mit hineinzukommen. Amen. Und jeder Gläubige sollte imstande sein, einen Neubekehrten anhand der Bibel innerhalb von 10, 15 Minuten zu erklären, was Sprachengebet ist, wofür das wichtig ist und wie er das bekommen kann. Und nach 15 Minuten, wenn die letzte Frage gefragt ist, wie ihn zu beten, dass er die Gabe des Heiligen Geistes empfängt und anfängt, in neuen Sprachen zu sprechen. Das ist Standard. Das ist normal. Wann begreifen wir, das Neue Testament ist von in Zungen sprechenden Gläubigen geschrieben, für in Zungen sprechende Gläubige? Andere Art gab es gar nicht. Das war Standard, das war normal. Ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, das aus dem Wort zu erklären. Das kannst du mir entweder glauben oder du glaubst es nicht und prüfst es nach, dann findest du es und glaubst mir doch. Ja, aber ich nehme mir jetzt nicht Zeit, weil es kein Thema, kein Seminar über den Heiligen Geist. Aber unser Verständnis von Christsein muss wirklich angepasst sein an die Bibel. Es war normal und die Leiterschaft hat dafür gesorgt, wenn Leute sich neu bekehrt haben, dass die erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Die hat nicht gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was der Herr mit ihnen vorhat. Vielleicht wird das ja eine evangelikale Konfession jetzt aus dieser Gruppe von Gläubigen, die nicht mit dem Heiligen Geist gehen. Hey, was liest du in der Bibel? Samaria hat sich bekehrt. Mit machtvollen Zeichen und Wundern. Dämonenaustreibung, Heilung, dann wurden die getauft. Und dann, was haben die Apostel gesagt in Jerusalem? Jetzt wollen wir mal schauen, was der Herr in Samaria tut. Vielleicht gibt er ihnen ja auch, was er uns gegeben hat. Vielleicht nicht, Gottes Wege sind unergründlich. Wir schauen mal. Nein, die haben genau gewusst, was sie zu tun haben. Was haben sie getan? Sie sandten Petrus und Johannes, dass er mit ihnen betete. Für was? Dass sie den Heiligen Geist empfingen. Achte genau auf den Text. Für was haben sie gebetet? Sie haben nicht gebetet, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gebe. Sie haben gebetet, dass sie empfangen. So, das Problem war nicht beim Geber, das Problem war beim Empfänger. Da an der Stelle haben sie gearbeitet. Dasselbe siehst du Apostelgeschichte 19. Paulus kommt dahin, nach Ephesus, findet da 12 Leute und merkt gleich, sind ja liebe, nette Kerle, aber irgendwas fehlt hier. Und er hat nicht nur gedacht, irgendwas fehlt, sondern er fragt direkt, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen? Weil das kommt mir so komisch vor, wie ihr betet und irgendwie fehlt da was. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Mit anderen Worten, man kann gläubig werden, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Sonst macht da die Frage von Paulus keinen Sinn. Nicht wahr? Habt ihr empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, und stellt fest, die wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Und dann geht er einen Schritt zurück. Wie sieht es überhaupt mit Taufe aus? Das heißt, Gehorsamschritte in das Reich Gottes bauen aufeinander auf. Und Taufe ist nicht eine Option. Möchtest du gerne? Was meinst du? Hättest du es gerne? Petrus befahl, dass man sie taufen ließe, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie haben sich bekehrt und Petrus hat beschlossen, die müssen jetzt getauft werden. Hat nicht eine Umfrage gemacht. Wie ist es? Wie ist die Stimmung so? Gibt es schon welche, die fühlen sich reif für die Taufe? Er hat gesagt, ihr gehört jetzt Jesus? Ihr wollt unter der Herrschaft Jesu leben? Ja, okay, dann sage ich euch, wie der nächste Schritt ist. Ab ins Wasser, ihr werdet jetzt getauft. Und dann kommen sie aus dem Wasser und wisst ihr was, wie der nächste Schritt aussieht? Keine Ahnung, ihr empfangt jetzt den Heiligen Geist. Das ging zack, zack, zack. Und nicht im Laufe von Jahrzehnten. Das ging innerhalb von Tagen. Was für eine Revolution in einer Gemeinde, das einmal zu erleben. Leute von der Straße bekehren sich und werden sofort erfüllt mit dem Heiligen Geist und haben das Verlangen, getauft zu werden. Sagen, was? Wow, so kann das gehen. Ja, und dann zu sehen, wie Menschen wirklich vorwärts gehen und wachsen und sich zu verändern. Das ist eine der größten Herausforderungen für eine Gemeinde, die irgendwie am Einschlafen ist. Zu sehen, wie Neubekehrte vorwärts gehen und in wenigen Jahren eine Stabilität und eine Belastbarkeit und eine Verantwortlichkeit bekommen, die andere noch nicht in Jahrzehnten bekommen haben. Weil man die nicht durch Sitzen bleiben bekommt, sondern durch Gehen. Nachher spreche ich über Jüngerschaft und dann zeige ich aus dem Wort, was normal ist. Wir halten zu viele Dinge für normal, die Gottes Wort für völlig unnormal hält. Und umgekehrt. Und wir müssen zurückkommen zur Ordnung Gottes. Aber wir sind jetzt hier noch bei diesem Punkt. Es ist für Gott normal, weil er ein Kämpfer ist, weil er ein Kriegsmann ist. So beschreibt er sich selber. Gott ist ein Kriegsmann. Gegen was kämpft er denn? Gegen Armeen mit Panzer und Raketen? Nein, gegen dämonische Heere. Und er ist ein siegreicher Kriegsmann und er wird gewinnen am Ende. Und die Gemeinde ist an seiner Seite und die Gemeinde mit ihren Gebeten macht Raum, dass dort schneller da oben in der unsichtbaren Welt diese Dinge entschieden werden. Das ist die Sicht, die die Bibel uns gibt. Wenn eine Gemeinde sich verschließt vor dem Thema geistlichen Kampf, aus welchen Gründen auch immer, so plausibel die klingen mögen, und da ist schiefgegangen und da, das war komisch, das ist alles keine Entschuldigung zu sagen, okay, dieses Thema ist nicht für uns. Paulus sagt, unser Kampf ist gegen Mächte der Finsternis. Wir haben zu kämpfen. Dann können wir sagen, ja, wo sind diese Mächte, was tun die, wie sollen wir kämpfen? Diese Fragen dürfen wir alle fragen, die finden wir im Text beantwortet. Aber wir dürfen nicht sagen, das macht mir Angst, das finde ich komisch. Die Idee, dass da in der unsichtbaren Welt Mächte sind. Ob du das komisch findest oder nicht, interessiert niemanden. Ein Gutes hat ein Leben in Drogen. Natürlich ist es furchtbar, es ist gegen Gott, es ist in Rebellion und es ist total böse. Aber ein Gutes hat es. Du musst keinem Drogenabhängigen erklären, dass es Dämonen gibt. Keinem Drogenabhängigen musst du erklären, dass es böse, finstere Mächte gibt ohne Körper, die real sind und die uns angreifen und die uns quälen. Keinem musst du das erklären. Aber unser Problem ist, wir haben eine Sicht vom Leben, die so anders ist, als die Bibel die Sicht vom Leben zeigt. Da ist ein Teufel, da ist ein realer Feind, der greift uns an, der attackiert uns und wir müssen aktiv dagegen aufstehen. Ich bin gerufen worden zu einem Mann Gottes, ein Pastor einer großen Gemeinde, und er wollte, dass wir für ihn beten, und er lag auf dem Bett und hatte irgendwas mit dem Rücken und konnte seit Tagen sich nicht mehr bewegen. Und wir sollten kommen und für ihn beten. Bevor wir gebetet haben, haben wir ein bisschen gesprochen und uns unterhalten, was alles so passiert ist. Und dann erzählte er, dass noch mehrere andere schreckliche Dinge in derselben Woche passiert sind, wo das mit seinem Rücken passiert ist. Ein Kind von ihm ist aus dem, glaube ich, zweiten Stock gefallen. Und es ist nur ein Wunder Gottes oder Engel irgendwie, die das aufgefangen haben, dass dem Kind nichts Ernsthaftes passiert ist. Und noch ein, zwei andere seltsame Dinge sind in derselben Woche passiert. Und ich fragte ihn, wo sind deine Fürbitter? Und er verstand meine Frage nicht. Er verstand nicht, was meine Frage zu tun hat mit den seltsamen Attacken und Ereignissen, die da in seinem Leben passiert sind. Und ich erkläre ihm, Mann, du wirst vom Teufel attackiert. Begreifst du das nicht? Und du brauchst Schutz. Du brauchst Beter. Und er guckt mich an mit treuen Augen und sagt, in einer ekelhaften, religiösen, falschen Demut, ich erachte meinen Dienst als nicht so wichtig an, als würde der Teufel unbedingt mich attackieren. Das klingt ja so bescheiden, so aus, ich bin so klein. Sicher, die großen Männer Gottes greift der Teufel an, aber doch nicht mich. Hallo. Jeder, der sagt, ich will für das Reich Gottes stehen. Jeder, der sagt, ich will sehen, wie Gott vorwärts geht, wie Menschen berührt werden, gerettet werden, geheilt werden, befreit werden, wie Menschen in die Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jeder ist Zielscheibe des Teufels. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht. Jakob sagt, standhaft im Glauben müssen wir ihm widerstehen. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Der Teufel lässt uns nicht in Ruhe, wenn wir ihn in Ruhe lassen. Das ist eine falsche Idee. Der Teufel lässt uns in Ruhe, wenn er merkt, wir lassen uns nichts gefallen. Dann lässt er uns für eine Weile in Ruhe, aber er wird wiederkommen. Aber er kriegt dieselbe Abfuhr wieder. Jesus widersteht dem Teufel. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und wie geht der Text weiter? Da verließ der Teufel ihn für eine Weile. Das war nicht der endgültige Sieg, aber das war der momentane Sieg. Und Jesus hat gewusst, wenn er wiederkommt, er kriegt dieselbe Abfuhr wieder. Und so machen wir das auch. Ja, wir sind im Kampf, ihr Lieben. Sobald wir wiedergeboren sind und sind Kinder Gottes, sind wir Zielscheibe des Teufels. Und wir müssen die Gläubigen instruieren. Wie lernt man zu kämpfen? Wie lernt man im Schutz zu leben? Wie lernt man in die Offensive zu gehen? Wie kann man Flüche brechen? All diese Dinge sind reale Dinge. Und wir müssen damit umgehen. Und können nicht so sagen, also wir glauben nicht an sowas. Ob du daran glaubst oder nicht, ist dem Teufel total egal. Er freut sich sogar noch, wenn du daran nicht glaubst, weil er dann noch mehr Freiheit hat, seine Aktivitäten zu entfalten. Wir haben einen Auftrag, uns zur Wehr zu setzen und dann in die Offensive zu gehen gegen Mächte der Finsternis. Das ist, was die Bibel sagt. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist nicht die Frage, ja, wir schicken den Pastor vor, der erledigt das für uns. Nein, wir alle sind gefragt. Und dann brauchen wir Weisheit vom Heiligen Geist, wir brauchen Bibelstudium und wir müssen rauskommen aus unseren traditionellen Sichtweisen vom Leben und wir müssen das anerkennen. Und wir können nicht immer unsere Theologie auf Erfahrung bauen. Ja, Mächte der Finsternis, so denn bitte, ich habe noch keine gesehen über dem Bergischen Land. Ehrlich nicht, ich laufe hier mit offenen Augen durch den Wald, ich habe noch nie welche gesehen. Ob du die siehst oder nicht, wenn Paulus sagt, die sind da, dann sind die da, Punkt, fertig, aus. Es fängt an mit Übereinstimmung mit der Wahrheit. Und dann ist nicht die Frage, ja, habe ich die schon gesehen, sondern wie muss ich mich vorbereiten? Die sind da, die sind aktiv und Heiliger Geist, führe du uns. Paulus sagt, uns sind die die Listen des Feindes nicht unbekannt. Viele Gläubigen sind die Listen des Feindes total unbekannt. Weil sie sich nicht interessieren, weil sie Angst haben, weil sie noch nicht wirklich an den Sieg Jesu glauben. Sie glauben, wenn ich mich oute, wenn ich jetzt ein Kämpfer werde, ja, dann ziehe ich ja die ganze Aufmerksamkeit des Feindes auf mich und dann wird er erst recht gegen mich vorgehen. Was wiederum bedeutet, du glaubst an einen mächtigen Teufel, aber an einen schwachen Erretter. Paulus glaubt an einen mächtigen Erretter und an einen besiegten Teufel. Und die anderen Apostel auch. Und man kann diesem Feind widerstehen. Man kann ihn zum Fliehen bringen. Jeder Gläubige, der weiß, wer er ist in Christus und was die Autorität im Namen Jesus und was die neue Geburt bedeutet, kann den Teufel zum Rennen bringen. Das ist, was die Bibel sagt. Fliehen. Nicht sich gemächlich davon begegnen. Naja, wenn du nicht willst, okay, ich komme morgen nochmal vorbei. Nein, zum Rennen bringen. In einem Lexikon der deutschen Sprache habe ich das nachgeschlagen, was dieses Wort fliehen bedeutet. Das ist ein Lexikon, das erklärt Worte in ihrer Bedeutung. Und fliehen, so hieß es da, bedeutet in Erwartung von etwas Schrecklichem sich eilendst fortbewegen. Was für eine präzise, fast Beamtendeutsch, ja, präzise Definition. In Erwartung von etwas Schrecklichem sich eilends fortbewegen. Das können wir mit dem Teufel tun. Und wir sollen es tun mit dem Teufel. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Jemand kommt zum Pastor und sagt, die ganze Woche habe ich den Teufel zum Rennen gebracht. Gut, mein Sohn. Ja, aber ich rannte und er hinter mir her. Das ist die falsche Ordnung. Wir widerstehen ihm, wie David sagt, wir rennen ihm nach, wir jagen ihm nach, bis wir ihn vernichtet haben. Wir sind aktiv gegen die Mächte der Finsternis. Das ist unser Auftrag. Wir haben zu kämpfen. Unser Kampf ist gegen die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher. Hast du jemals darüber gedacht, dass über den Baptistenbund, genauso wie über den Katholizismus, genauso wie über der evangelischen Kirche, wie über den Pfingstbund, dass da ein Geist ist? Hast du jemals darüber nachgedacht, dass es Geister gibt, die abgestellt sind, eine Denomination zu behindern, zu verführen, zu täuschen, auf den falschen Weg zu bringen? Gibt es einen Geist über den Baptismus? Gibt es einen Geist über den Katholizismus? Gibt es einen Geist über den Mennoniten? Wenn ich Teufel wäre, ich würde da Geister hin positionieren. Weil die einzigen, die ihm gefährlich sind, sind die Gläubigen, die sagen, ich glaube an die Bibel. Und die brauchen besondere Bewachung, besondere Bewirtung und Aufmerksamkeit. Damit die ja nicht durchbrechen in die Wahrheit, damit die ja nicht begreifen, was ihr Auftrag ist und damit die ja nicht begreifen, was ihre Waffen sind. Paulus sagt, wir haben mächtige Waffen bekommen. Gott schaut die Festungen an und dann sagt er, okay, die Festungen sind so und so gebaut, also brauchen meine Leute Waffen, die dafür geeignet sind, solche Bunker zu knacken, solche Festungen niederzureißen. Wir haben mächtige Waffen bekommen von Gott. Die reichen aus, um jedes Werk der Finsternis zu zerstören. So hat Gott uns ausgestattet. Aber wir müssen Glauben bekommen an diese Waffen. Wir müssen Glauben bekommen an das Blut Jesu, an den Namen Jesu, an das Wort Gottes. Wir müssen Glauben bekommen. Und wie kommt Glaube? Durch das Wort, durch das Hören des Wortes. Wann habe ich das letzte Mal studiert und gepredigt über die Macht des Blutes Jesu? Wann war das letzte Mal? Sowas muss regelmäßig mindestens einmal, besser zwei, dreimal im Jahr, muss das der Gemeinde wieder nahegebracht werden. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Und wenn wir Glauben bekommen sollen an unsere machtvollen Waffen, dann müssen wir hören, was das für Waffen sind und wie die funktionieren und wie man die handhabt. So ist das in der Armee. Da gibt es die Grundausbildung, da wird dir deine Waffe erklärt. Da musst du dein Gewehr in- und auswendig kennen. Da musst du mit verbundenen Augen nachts dein Gewehr auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Damit du deine Waffe handhaben kannst, wenn es darauf ankommt. Wir hören nichts über das Blut Jesu, wir singen nicht über das Blut Jesu, wir beten nicht über das Blut Jesu, wir haben keinen Glauben an das Blut Jesu. Ja, und dann wundern wir uns, warum wir Bedrückung oder den Geist der Einschüchterung und der Anklage, warum wir den nicht überwinden können. Gott hat uns mächtige Waffen gegeben und wir müssen Glauben bekommen an diese Waffen, damit wir sie dann einsetzen. Und der Glaube kommt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. So, dieser Aspekt, Kampf gegen das Reich der Finsternis, ist untrennbar verbunden mit dem vorigen, mit dem Kämpfen für die Wiederkunft Jesu. Wenn die Gemeinde jemals in die Reife kommen soll, dann nur, indem sie frei wird von diesen Lügen und diesen Ketten und Mauern, in die der Feind die Gemeinde eingesperrt hat. Diese Dinge müssen runtergerissen werden. Und dann wird die Gemeinde aufstehen und stark sein und ihren Platz einnehmen. Und wenn die Gemeinde frei ist, dann kann die Gemeinde für die Welt beten. Und kann diese gewaltige geistliche Revolution vorbereiten und einleiten, die genannt wird die Wiederkunft Jesu. Was viele Gläubige wissen über die Wiederkunft Jesu ist, Jesus kommt und erholt uns hier raus. Und viele träumen den Traum am liebsten vor der Trübsal, bevor es ganz dicke kommt, dann holt er uns hier raus, weil Gott ist ja Liebe. Nie studiert, was die Bibel über Entrückung sagt. Einfach nur Traditionen übernommen. Irgendwer fängt an, das zu erzählen. Damals 1820 oder 1830 kam diese Idee auf. Und dann auf einmal von einer Generation zur anderen. Und dann sagen die Leute, ich habe es in meiner Bibel gelesen und habe überhaupt nicht gemerkt, dass es die Fußnote war von Darby und dass es nicht der Originalbibeltext war. Das war einer der gemeinsten Tricks des Teufels, diese Lehre von der Entrückung vor der Trübsal in die Fußnoten der Bibel zu packen, durch die Scofield-Bibel. Weil die Leute nicht unterscheiden zwischen Bibel und Fußnote. Und sie merken nicht, das ist nur der Herausgeber, das ist die persönliche Meinung des Herausgebers. Das ist nicht, was der Bibeltext sagt, das ist, was der Herausgeber an eigener Theologie da uns unterschieben will. Vor 1820 hat niemand so etwas geglaubt, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden würde. Niemand. Aber lass uns doch das studieren und herausfinden, was das Wort Gottes sagt. Entrückung findet nicht statt, um uns hier rauszuholen, weil Jesus kommt nicht, um die Gemeinde hier rauszuholen. Jesus kommt, um mit der Gemeinde hier zu herrschen. Bis hin in die Pfingstkreise ist das Standard zu glauben, die Entrückung findet statt vor der großen Trübsal. Und wenn du etwas anderes sagst, dann spürst du die Aggressionen und spürst, wie da gekämpft wird mit Emotionen. Denke, wo kommen diese Emotionen her? Komm, lass doch mal in Ruhe die Bibel aufschlagen. Ja? Da wird für etwas gekämpft. So, diese beiden Themen, ich wiederhole mich, die Wiederkunft Jesu und die kämpfende, siegreiche Gemeinde, die Festungen der Finsternis niederreißt und Freiheit schafft für die Erkenntnis Gottes. Ja. dass diese beiden Dinge gehören zusammen. Wir nehmen gefangen Gedanken und Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Kennst du Gedankengebäude in unserer Kultur, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes? Oh ja, Evolutionslüge. Ist eine mächtige Lüge, die in keinster Weise wissenschaftlich belegt ist, beziehungsweise neuerdings gibt es in verschiedenen Gebieten Informatik und Genetik und in anderen Bereichen Erkenntnisse, die eindeutig belegen, diese Evolution ist ein Fantasieprodukt von Leuten, die nicht genug Fakten hatten. Die hat nie stattgefunden. Aber auf Schulbuchniveau wird es als Fakt präsentiert. Und wenn du heute irgendjemand auf der Straße sagst, du glaubst nicht an die Evolution, du wirst sofort verdächtig als total verrückt. Das heißt, die Leute sind so davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und dann fragst du, hast du schon jemals die Evolution studiert und mit wissenschaftlichen Fakten abgeglichen? Nee, aber das weiß man doch. Die Wissenschaft hat festgestellt, das ist ein Zeichen für ein Bollwerk, ein Vorurteil. Es wird ein Urteil gefällt, bevor geprüft worden ist. Man übernimmt einfach irgendwelche Ideen. Das ist nur ein markantes Beispiel. Es gibt viele, viele andere Beispiele. Ja. Lügen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Und es braucht die Erkenntnis Gottes im Land, damit Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber in den 90er Jahren, hauptsächlich in den USA und in anderen Ländern nicht so stark hier, gab es eine starke Gebetsbewegung, eine Gebetsbetonung. Lass uns beten für das sogenannte 1040-Fenster, in dem ein Großteil der unerreichten Volksgruppen und überwiegend muslimische, aber auch hinduistischer Prägung zu Hause sind. Also zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, da nannte man das 1040-Fenster. Und es gab massive Gebetsbewegung für die Menschen. Und man hat gebetet, dass der Heilige Geist kommt und ihnen die Augen auftut. Und ich glaube, das, was wir heute sehen in der muslimischen Welt, dass riesige Scharen von Menschen in der muslimischen Welt übernatürliche Offenbarungen bekommen, Träume, Visionen, Heilungen, übernatürliche Dinge erleben und dadurch Christ werden, das ist nur durch Gebet. Und wenn das passiert oder wenn das funktioniert hat mit 1040 Fenster, dann funktioniert das auch mit Bergischem Land. Es ist derselbe Teufel, es sind dieselben Widerstände, wir haben dieselben Waffen, dann können wir auch hier so etwas erleben. Aber es braucht eine Gebetsarbeit, es braucht wirklich eine Gemeinde, die sagt, unser Auftrag ist zu beten. Nicht mal ab und zu eine Gebetsstunde zu haben, da kommen ein paar Leute und das Wesentliche ist ja der Sonntagmorgen. Das Wesentliche ist Anbetung und Gebet, das ist das Wesentliche. Und wenn wir so ein Gefälle haben, am Sonntagmorgen sind sie alle da und bei der Gebetsstunde kommt ein Zehntel, dann wissen wir sind nicht eine normale Gemeinde. Weil wir nicht so glauben, wie die Bibel sagt, sonst wäre die Gebetsstunde voll. Hey, wir können wieder was tun für die Rettung der Menschen in dieser Gegend. Wir können wieder vorangehen und Festungen niederreißen und Bahn machen für ein Wirken des Heiligen Geistes. Nirgendwo in der Kirchengeschichte hat es ein Wirken des Heiligen Geistes gegeben an den Ungläubigen, wenn nicht vorher die Gemeinde gebetet und gefastet hat. Nirgendwo vorher hat es das gegeben. Und das wird es auch nicht in Zukunft geben. So, wenn wir wirklich glauben, dass Gott retten will, dann müssen wir seine Partner werden im Gebet und diese Festungen niederreißen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, müssen Festungen und Höhen niedergerissen werden, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Es ist doch so einfach. Die biblischen Wahrheiten passen so zusammen, das ist einfach ein schlüssiges Bild. Und wir haben diese Herausforderung anzunehmen. Und unser Verständnis von Gemeinde und welcher Art unsere Zusammenkünfte sind und wofür wir zusammenkommen, wird sich radikal verändern. Und statt aus einer Konsumentengemeinde werden wir eine aktive, kämpfende Gemeinde und anbetende Gemeinde. Und wir werden berüchtigt sein in der Unterwelt. Und der Feind wird wissen, die sind gefährlich. Und er wird ein paar Versuche machen, Spaltung zu bringen, durcheinander zu bringen. Aber wenn wir auf der Hut sind und uns schützen und tun, was die Bibel sagt, wie eine Gemeinde sich schützen muss, dann werden wir diese Listen durchschauen, bevor sie durchschlagen können und Schaden anrichten können. Und die Gemeinde wird noch stärker werden. Die Gemeinde wird stark im Geist, auf der Grundlage des Wortes Gottes und gehorsam den Dingen gegenüber, die geschrieben sind. Und nicht gehorsam dem gegenüber, was man uns früher erzählt hat. Früher war früher, heute ist heute. Und der Heilige Geist betont heute Dinge, die vor 50 Jahren nicht betont worden sind. Und wir müssen mit den Betonungen des Heiligen Geistes heute gehen. Und können nicht sagen, ja, unsere Väter haben das auch nicht getan. Das war eine andere Zeit und da gab es eine andere Art von, ein anderes Maß von Licht. Aber heute müssen wir mit dem gehen, was der Geist jetzt offenbart. Und können uns nicht berufen auf, früher hat man das auch nicht gemacht. Doch, ganz früher hat man es ja gemacht. Bloß nicht das, was wir früher nennen, vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren. Ja. Okay, diesen wichtigen kleinen Punkt wollte ich noch anfügen. Unser Auftrag zu kämpfen um die Wiederkunft Jesu und unser Auftrag zu kämpfen gegen das Reich der Finsternis und das Reich der Finsternis zurückzudrängen. Halleluja, um das geht es. Und das ist der Auftrag der Gemeinde.